Mit Jens Klötzer, dem Technikauskenner vom Tourmagazin, haben wir in den vergangenen Jahren ja schon ziemlich viele Themen besprochen und einige Themen sind so kontrovers oder vielleicht auch beliebt, dass wir immer mal wieder über sie sprechen müssen, über die neuesten Entwicklungen und über die neuesten Trends. Aber wenn ich mich nicht völlig irre, haben wir über das heutige Thema in den letzten Jahren tatsächlich noch nie gesprochen.
Ja, was Christian meint, ist der 3D-Druck von Fahrradteilen oder sogar ganzen Rädern. Noch vor 10, 15 Jahren galt 3D-Druck als verrückte Zukunftsspinnerei. In den letzten Jahren ist die Technologie jedoch immer etablierter geworden und hat sich weiterentwickelt. Anfangs sind es vielleicht eher Modelle oder Skizzen gewesen, aber heute werden in verschiedenen Bereichen bereits Bauteile 3D gedruckt. Momentan scheint es da im Fahrradbereich einen kleinen Schub zu geben und deshalb sollten wir darüber sprechen. Hallo Jens, herzlich willkommen im Studio.
Hallo Caro, hallo Christian, freut mich.
Welche Rolle spielt denn 3D-Druck heute im Sommer 2023 in der Fahrradwelt?
Noch eine sehr geringe. Also wie ihr schon sagte, die Technologie ist noch ziemlich jung und das dauert natürlich eine ganze Weile, bis sich da so etablierte Fertigungsverfahren verdrängen lassen. Ja, es ist noch ziemlich teuer, es wird erstmal ein bisschen rumprobiert. Aber so vor allen Dingen in der Entwicklung und im Prototypenbau wird es schon häufig angewandt. Ja.
Was ist denn so das große Versprechen der Technologie 3D-Druck?
Also das Versprechen hängt eigentlich so mit den Eigenschaften dieser Technologie zusammen. Also um es mal jetzt grundsätzlich zu erklären, jeder kennt ja, wie gedruckt wird. Ja, da wird Farbe auf ein Blatt Papier gespritzt an bestimmten Stellen. Und beim 3D-Druck passiert es ganz ähnlich, nur dass ich dann auf die eine Schicht von Farbe noch eine weitere Schicht aufbringe. Und wenn die dann immer gleich aussehen, dann entsteht irgendwie wie so ein Turm. Und die können aber auch leicht unterschiedlich werden. Und dann können es ganz unterschiedliche, verschiedene Formen werden.
Also eher wie so eine Zwiebel oder so, also sowas aufeinander aufbaut. So.
Genau, aus ganz feinen Schichten immer so aufeinander aufbaut, die dann miteinander verbacken werden. Und dann entsteht eben ein Teil. Und das Besondere ist, dass das eine grundsätzlich völlig beliebige Form haben kann. Und das ist das große Versprechen. Bisher musste ich immer darauf achten, wie stelle ich so ein Teil her. Ja, wenn ich was gieße, muss ich es irgendwie aus der Form rauskriegen. Wenn ich was fräse, muss ich gucken, wo komme ich mit der Säge oder mit dem Bohrer hin und sowas. Und das habe ich beim 3D-Druck eben alles nicht. Und die Vorteile, die sich da ergeben, die kann man noch gar nicht so richtig ermessen. Da muss man erstmal neu drüber nachdenken.
Aber gibt es denn auch Nachteile oder Problemfelder?
Ja, es gibt Nachteile. Also die Materialien, die man da verwenden kann, das ist ziemlich begrenzt. Man braucht halt irgendwie ein Substrat, das irgendwie erstmal entweder flüssig oder pulverförmig ist, sodass man es schütten kann oder durch eine Düse pressen oder sonst irgendwie. Und danach muss es halt fest werden. Das Problem, das es noch gibt, dass die Bauteile noch nicht so fest sind, wie sie jetzt aus einer Gießmaschine kommen zum Beispiel. Das ist ein wesentlicher Nachteil. Ein Nachteil ist auch, dass die Maschinen natürlich wahnsinnig teuer sind und dass ich das nicht in beliebigen Größen machen kann. Also diese Maschinen haben einen gewissen Bauraum. Je größer, desto komplexer und desto teurer wird der ganze Kram. Und da ist man beschränkt, ja.
Das heißt, man kann es auch nicht mit jedem Material machen?
Nee, man kann es nicht mit jedem Material machen. Es gibt zwei Grundmaterialien. Das eine ist Kunststoff, das ist flüssig und wird dann irgendwie festgemacht. Also entweder mit einem Laserstrahl, der das dann verfestigt, wo dann aus dieser Flüssigkeit eine feste Platte auftaucht und das dann eben so übereinander gelegt wird. Besonders interessant sind aber Metalle. Metalle kann man als ganz, ganz feines Pulver, so Kügelchen, in so eine Maschine geben und die werden dann auch über einen Laserstrahl so stark und punktuell erhitzt, dass sie miteinander verbacken und die einzelnen Schichten eben auch miteinander verbacken und dann kommt ein Metallteil raus. Ja.
Also zum Beispiel auch Titan.
Zum Beispiel auch Titan. Titan ist ganz beliebt, weil es sich so sehr gut verarbeiten lässt. Aluminium verbrennt und oxidiert sehr schnell. Da gibt es noch nicht so gute Verfahren. Aber bei Titan ist man da schon ziemlich weit, in der Tat.
Mir persönlich ist tatsächlich in den letzten Wochen im Alltag relativ oft passiert, dass mir jemand von seinem neuen 3D-gedruckten Sattel vorgeschwärmt hat. Ist das so ein gängiger Einsatzbereich?
Das ist tatsächlich der erste gängige Einsatzbereich, könnte man sagen. Es gibt schon 4, 5 Anbieter, die 3D-gedruckte Sättel im Angebot haben. Was die Ingenieure da ganz spannend finden, ist, dass man quasi ein zusammenhängendes Teil konstruieren kann, das an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Festigkeiten hat, weil ich durch diesen Schichtenaufbau bestimmen kann, wie dicht wird dieses Material an welcher Stelle. So, und dann kann ich das dann an den Sitzknochen ein bisschen fester machen, dann irgendwie vorne an der Spitze ein bisschen weicher. Es gibt so verrückte Netzstrukturen, die sich dann irgendwie verschieden zusammendrücken und sowas. Da gibt es inzwischen mehrere, auch wirklich etablierte Sattelfirmen, die ihr Topmodell, das dann auch 300-400 Euro kosten kann, aber als 3D-gedrucktes Produkt anbieten, ja.
Und sind die auch wirklich besser? Kommt drauf an.
Ja, kommt drauf an. Also es gibt natürlich jetzt schon gute Sättel. Ja, es mag Problemfälle geben, Leute, die mit gar keinem Sattel klarkommen, die vielleicht dann dort in dem Produkt das Passende finden. Wirklich spannend finde ich die Geschichte, wenn man das aber noch mal ein bisschen weiter denkt und Richtung Maßanfertigung denkt. Also Sattelmaß zu fertigen, abgestimmt auf die Sitzknochenkontur, auf das Gewicht und auf die Sitzposition des Fahrers, wo dann wirklich jeder seinen persönlichen Sattel bzw. seine Polsterdecke gedruckt bekommt, die hundertprozentig zu ihm passt. Soweit sind wir noch nicht, aber das wäre ein Zukunftsszenario.
Das heißt, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir, ich sage jetzt mal in 5 oder 10 Jahren, das, was man vielleicht vom Laufschuh schon kennt, dass man so ausgemessen wird, dass ich mich irgendwo in so eine Sandkiste setze oder so und dann wird ein Abdruck genommen.
Ich bin sicher, dass die Menschen, die sowas entwickeln, genau in diese Richtung denken, weil die Technologie die Möglichkeiten bietet, ja.
Du hast es jetzt ja schon ein bisschen vorweggenommen. Also kann man sagen, dass die Individualisierung beim 3D-Druck, dass da das größte Potenzial liegt?
Also auf jeden Fall ist da ein riesiges Potenzial. Ja, jedes Teil ist ein Einzelstück. Ich muss nicht mehr darauf achten, wann lohnt sich hier eine Serienfertigung, wie teuer ist irgendwie so eine Maschine, wie viele Teile muss ich da bauen und verkaufen, um das irgendwie wirtschaftlich darstellen zu können. Sondern beim 3D-Druck geht es wirklich um das Einzelteil und jedes kann völlig verschieden sein. Und das spricht natürlich auch für eine Individualisierung auf den Kunden, auf den Menschen angepasst, klar.
Das heißt, und das sieht man ja manchmal auch, es könnten auch sowas sein wie Griffe, Helme, Sitzpolster habe ich irgendwo gesehen.
Sitzpolster gibt es tatsächlich auch schon aus dem 3D-Drucker. Der größte Sitzpolsterhersteller der Welt aus Italien fängt auch an, mit dieser Technologie zu experimentieren und hat auch schon das erste Produkt rausgebracht. Genau das sind solche Einsatzbereiche, ja.
Wie ist es denn so mit den Herstellern? Gibt es da so ein paar Traditionalisten, die sagen, nee, das will ich gar nicht und das finde ich ganz furchtbar? Oder sagen eigentlich fast alle, ah ja, das probieren wir mal aus und gucken uns das irgendwie an?
Also es probieren die aus, die sich es leisten können. Die Maschinen sind, wie gesagt, noch wahnsinnig teuer. Man braucht auch ein paar Leute, die sich einfach damit beschäftigen eine Zeit lang. Da muss viel experimentiert werden. Es gibt keine Expertise auf diesem Gebiet. Und das braucht natürlich erstmal hohe Investitionen, um da ein funktionierendes Modell draus zu machen. Aber es nimmt zu, ja. Also wir sehen erste Serienteile von jetzt so große Fahrradhersteller wie Canyon zum Beispiel, die haben jetzt so einen Computerhalter im Programm. Die fangen damit an, rum zu experimentieren. Und das wird, wenn man dann es schafft, diese Potenziale, die das hat, zu erkennen und auch auszunutzen, glaube ich, rasend schnell mehr werden.
Und wie ist es für mich als Käuferin? Sind die Teile tendenziell eher teurer oder werden die mit der Zeit immer günstiger?
Das ist eine Frage des Produktes. Also wenn ich jetzt ein Kleinteil habe, das in Massen hergestellt wird und wo es sich jetzt lohnt, irgendwie eine Spritzform zu machen und eine Maschine zu bauen, dann weiß ich nicht, dann werden das Pfennigartikel und dann ist ein 3D-gedrucktes Teil natürlich viel, viel teurer als sowas. Aber wenn es um kleine Stückzahlen geht, wenn es um komplexe Bauformen geht, dann kommt irgendwann der Kipppunkt, wo man sagt, es ist besser, irgendwie 3D-gedruckt zu machen, weil dafür jetzt so eine Maschine zu entwickeln und die ganzen Werkzeuge und sowas zu bauen, würde dann teurer, weil sich das stückzahlenmäßig einfach nicht lohnt.
Und ist das dann nicht auch eine Gefahr für so kleine, vielleicht auch lokalere Hersteller? Gibt es da Widerstand?
Gefahr und auch Chance, ja. Also Widerstand kann man es, glaube ich, nicht nennen. Da ist, glaube ich, jedem bewusst, dass man so eine Technologie nicht aufhalten kann und das irgendwie verhindern kann. Aber klar, irgendwie so kleine Fräsbuden, so Tuningteile, Bauer irgendwie, die könnten da schon wirklich eine Konkurrenz erfahren, tatsächlich. Aber es bietet natürlich auch innovativen Firmen, Startups, Leute, die neue Ideen haben, die Chance, da Fuß zu fassen und mit innovativen Produkten zu kommen.
Stichwort neue Ideen und innovative Produkte. Mittlerweile gibt es ja auch mehrere Hersteller, die versprechen, ganze Räder, auch E-Bikes habe ich gesehen, mit dem 3D-Druckverfahren herzustellen. Wie weit ist das?
Es gibt es, sagen wir so. Also angefangen hat es mit so kleinen Teilen, also auch so Ausfallenden, die irgendwie ganz kompliziert geformt sind und Tretlagergehäuse, wo es einfach einen irren maschinellen Aufwand braucht, irgendwie um so ein kleines Ding herzustellen. Und wo man eben auch immer beschränkt war dann in der Rahmenkonstruktion, weil es eben nicht anders geht. Und damit hat es angefangen, dass man solche kleinen Teile gedruckt hat und dann in Rahmen eingeschweißt hat. Es gibt, ich glaube, 2 Anbieter, die inzwischen ganze Rahmen drucken. Ganz interessant finde ich die Firma Pilot, so eine Titanrahmenfirma aus Holland. Die drucken dann auch einzelne Rohre und eben die Fügestellen dazwischen und dann wird das Ding zusammengeklebt. Und die spannende Idee dabei ist, dass sie also A, natürlich jeden Rahmen auf Maß bauen können. Jedes Rohr kann unterschiedlich lang sein und die Winkel können anders sein und sowas. Und dass sie den Rahmen, das machen sie jetzt noch nicht, weil sie die Fertigung noch kontrollieren wollen, aber die Idee ist, diesen Rahmen in Einzelteilen in alle Welt zu verschicken, sodass es nicht mehr ein Riesenkarton ist, sondern so lang wie zwei Schuhkartons irgendwie und dadurch eben zu sparen, das umweltfreundlicher zu machen und dort eben an verschiedenen Stellen in der ganzen Welt fertigen zu können, ohne eine irre Logistik und Infrastruktur aufbauen zu müssen. Das finde ich eine ganz spannende Idee und das kann man auch noch weiterspinnen, wenn man jetzt solche Drucker auch überall stehen hätte und sicherstellen kann, dass diese Qualität, die es braucht, da rauskommt, braucht man vielleicht irgendwann nur noch Dateien verschicken und spart sich die komplette Logistik.
Ja, du hast es gerade schon gesagt mit der Umweltfreundlichkeit, weil ein Versprechen der Hersteller ist ja auch Nachhaltigkeit. Also wenn man weniger Material benötigt zum Beispiel. Ist das also plausibel?
Das ist logisch, ja. Also man braucht genau das Material, was dieses Produkt ausmacht. Der Rest bleibt übrig und kann aber wiederverwendet werden. Es gibt quasi null Abfall. So ein bisschen was wird abgeschliffen, klar, Kanten geklettet und sowas. Aber das ist natürlich massiv weniger als anfällt, wenn ich klassisch irgendwie etwas fertige. Das ist ein Riesenvorteil. Was, glaube ich, noch keiner ausgerechnet hat, aber was, glaube ich, auch einen echten Effekt hat, ist diese Herstellung dieser ganzen Maschinen, was das an CO2-Ausstoß bedeutet. Also ich kann so einen 3D-Drucker, der kostet natürlich auch Energie, wenn ich den baue, aber mit dem kann ich wahnsinnig viele Teile machen. Ansonsten muss ich irgendwie für jedes Einzelteil eine Extramaschine basteln. Das kann einen massiven Impact haben, ja. Wenn das irgendwann so weit wird, dass wir einen relevanten Anteil an 3D-gedruckten Teilen haben oder das vielleicht sogar komplett wird, dann wird es sicherlich eine Auswirkung haben, denke ich, ja.
Du hast es auch schon so ein bisschen in deiner Antwort angedeutet, was auch spannend ist, und das ist ja auch so ein Versprechen dieser ganzen 3D-Druckgeschichte, dass alles so ein bisschen dezentraler wird. Also dass ich sag's jetzt mal, in Rio de Janeiro das Teil von dir aus München irgendwie ausdrucken kann, weil du hast mir die Datei geschickt und ich habe den Drucker und ich habe das Material, also kann ich es auch irgendwie selber hier ausdrucken und dann mir selber zusammenbauen und so. Wäre das wirklich ein denkbarer Ansatz, ich sag mal, so eine Dezentralisierung wieder der Fahrradproduktion hinzubekommen? Weil wir haben es ja schon oft diskutiert, im Moment gibt es eine sehr, sehr starke Fokussierung auf Asien. Könnte das helfen?
Das könnte helfen. Was die große Hürde ist, ist dieses komplette Umdenken. Ja, ich habe nicht irgendwie so Stellschrauben, wo ich da so ein bisschen dran drehen kann, um das ein bisschen dezentraler zu machen, sondern ich muss wirklich komplett umdenken. Ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Fahrrad habe und ich brauche einen Ersatzteil dafür, das Ding, weiß ich nicht, vielleicht gibt es das Rad schon 4, 5 Jahre nicht mehr oder so, dann muss der Hersteller irgendwie ein Lager vorhalten, wo er jetzt irgendwelche Abdeckkappen oder Kabelschäfte oder weiß ich nicht, lagern muss, um die Ersatzteilversorgung sicherzustellen. Sowas würde halt komplett aufgelöst, ja. Denn man könnte dann zu irgendeinem 3D-Druckdienstleister gehen mit einer Datei und sagen, ich brauche dieses Ersatzteil. Und es ist egal, ob das in Australien oder in Kolumbien ist. Es wird vor Ort ausgedruckt und da ist es. Also man kann sich das vorstellen, dass das irgendwie so ein komplettes Umkrempeln dieser ganzen etablierten Fertigungslager, Logistik, Distributionswelt braucht. Und das wird noch dauern, ja. Und das braucht ja auch vor allen Dingen erstmal die Basis. Ja. Wir sind irgendwie gerade bei kleinen Teilen, maximal irgendwie so einen halben Meter lang oder so und in den Materialien begrenzt, in der Festigkeit begrenzt. Das ist alles noch nicht so weit, dass wir davon sprechen können, dass wir irgendwie komplette Produkte aus dem Drucker kriegen. Die Basis müsste erstmal geschaffen werden, aber so wird sich das, glaube ich, sukzessive dahin bewegen, ja.
Und es stellen sich aber auch, also zumindest in meinem Kopf sofort, interessante Copyright-Fragen. Also was ist, wenn jemand dann in Los Angeles das Jens Klötzer Titanfahrrad ausdruckt, was du eigentlich nicht ihm geschickt hast, sondern weil er sich im Internet runtergeladen hat?
Ja, ganz richtig. Das sind Fragen, die dann alle geklärt werden müssen, über die sich vielleicht Leute noch gar keine Gedanken haben. Aber so ist es mit neuen Technologien ja oft, dass dann erst die Fragen aufkommen, wenn es die Probleme gibt.
Das heißt, du siehst da, höre ich so ein bisschen raus, schon eine große Massen- und Marktauglichkeit, aber so weit sind wir jetzt einfach noch nicht.
Genau, wir fangen an, aber das Potenzial ist so riesig, dass es logisch ist, in diese Richtung zu denken einfach. Also es würde so viel vereinfachen in dieser Welt, dass es unvermeidlich ist, dass es dahin geht.
Und du würdest so weit gehen und sagen, das geht nicht mehr weg.
Das geht garantiert nicht mehr weg und nicht nur aus der Fahrradwelt. Also es gibt in allen Bereichen irgendwie solche Entwicklungen. Es gibt Häuser aus dem 3D-Drucker, wo irgendwie so Betonwände in Schichten aufgebaut werden und sowas. Das ist eine Technologie, die unsere Zukunft bestimmen wird, mit Sicherheit.
3D-Druck und Fahrrad musste ich erstmal googeln, weil ich mir jetzt nicht direkt was drunter vorstellen konnte, wie das aussieht. Und da kam wirklich, also sehr fancy Rahmen wurden mir da angezeigt. Also ist das auch noch ein Potenzial, dass das birgt.
Ja, unbedingt. Also das ist dieses Potenzial der beliebigen Formen. Ja, ein Fahrrad sieht ja nicht nur so aus, weil es so, wie es aussieht, gut funktioniert und weil es so, wie es aussieht, schön ist, sondern weil es so, wie es aussieht, es sich auch gut bauen lässt. Und auf sowas muss ich beim 3D-Druck nicht mehr achten. Ich muss nicht mehr gucken, wie kriege ich die Rohre zusammen, wie halten die an den Knotenstellen und sowas. Und ich kann auch nicht nur Rohre bauen, die innen hohl sind, sondern ich kann dann irgendwie in diesen Rohren noch so Verstrebungen und Versteifungen reinmachen und sowas, die man gar nicht sieht von außen. Es gibt nur eine einzige Einschränkung. Irgendwo muss ein Loch sein, wo das restliche Pulver oder das restliche, die restliche Flüssigkeit rausläuft. Das ist im Grunde die einzige Einschränkung. Und das birgt ein Riesenpotenzial. Ja. Und da muss man auch als gelernter Ingenieur, das hat man ja jetzt im Studium noch nicht so mitgekriegt. Was man da mitgekriegt hat, ist immer darauf achten, wie lässt sich das günstig fertigen. Und dieses Umdenken, einfach so out of the box oder so vom weißen Blatt Papier sowas zu konstruieren und sowas neu aufzuzeichnen, das muss man lernen. Und das wird eine Weile dauern. Und da werden noch viele verrückte Formen und viele verrückte Designs entstehen, die im Moment einfach nur noch eingebaut sind und Restriktionen haben. Ja.
Da denke ich sofort wieder an den fast schon legendären Windkanal. Also da gibt es ja sicher auch viele Möglichkeiten, wo man sagt, ey, hier, da kann ich irgendwas bauen, was bisher designmäßig gar nicht möglich war.
Ja, was design- und fertigungstechnisch gar nicht möglich war und was jetzt neue Potenziale eröffnet und wo man sich neu ausprobieren kann. Ja.
3D-Druck ist also alles andere als nur eine Spielerei oder ein Marketing-Gag, sondern hat wirklich großes Potenzial, sagt Jens Klötzer hier im Antritt bei Detektor FM. Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank, dass du wieder bei uns im Studio warst und wünschen einen guten August.
Das wünsche ich auch, danke, hat mich gefreut.